Kurz vorab, diese Finanzfluss Classics Folge ist auch auf YouTube erschienen. Die Deutschen haben im internationalen Vergleich zwar relativ hohe Gehälter, aber dafür nur wenig Vermögen. In dieser Folge wollen wir deswegen mal vergleichen, wie hoch sind eigentlich die Gehälter in verschiedenen europäischen Ländern, wie hoch sind die Vermögen pro Kopf und wie kommen diese Unterschiede eigentlich zustande. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wir vergleichen jetzt erstmal die Durchschnittseinkommen. Dazu schauen wir uns die europäischen OECD-Länder an. Die fünf höchsten Einkommen gibt es in der Schweiz, Island, Luxemburg, Norwegen und Dänemark. Deutschland ist hier auf Platz 12 mit $47.885 durchschnittlichem Einkommen pro Kopf. Ein geringeres Durchschnittseinkommen als Deutschland haben Schweden, Frankreich, Italien, Slowenien, Spanien, Litauen und Portugal. Das Durchschnittseinkommen ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Medianeinkommen. Das Medianeinkommen ist ein bisschen näher am tatsächlichen Einkommen der Leute. Wir sehen jetzt dieses Durchschnittseinkommen aber einfach als eine Kennzahl, die uns ermöglicht, den Wohlstand in verschiedenen Ländern miteinander zu vergleichen. Schauen wir uns als nächstes das Vermögen pro Kopf an. Als Quelle verwenden wir den Global Wealth Report der UBS. Das ist ein ausführlicher Bericht über die Vermögenssituation in verschiedenen Ländern. Vor allem gibt dieser Bericht Aufschluss, in welchen Ländern es besonders viel Vermögen gibt und wie das Vermögen auf die Köpfe im Land verteilt ist. Die Top 5 Länder mit den meisten Vermögen in Europa sind die Schweiz, Luxemburg, Island, Dänemark und Norwegen. Deutschland ist hier auf Platz 11 mit $256.179 Vermögen pro Kopf. Spanien und Italien zum Beispiel haben weniger Vermögen, spielen aber mit knapp $220.000 in der gleichen Liga wie Deutschland. Deutlich geringere Vermögen haben die Leute in Portugal, Slowenien und Litauen. Diese Verhältnisse waren allerdings nicht immer so. Im Jahr 2000 zum Beispiel lag das Vermögen pro Kopf bei Deutschland nur bei 96.000 Euro und in Italien bei 120.000 Euro. Die Italiener hatten also mal mehr Vermögen als die Deutschen und daher kommen tatsächlich auch immer wieder Aussagen, wie zum Beispiel, dass Italien in Wirklichkeit ja viel reicher sei als Deutschland. Beide Länder konnten ihre Vermögen seit 2000 ordentlich steigern, Deutschland hat Italien aber seit dem Jahr 2018 tatsächlich überholt. Noch aussagekräftiger als das Durchschnittsvermögen pro Kopf ist aber das Medianvermögen pro Kopf. Median bedeutet, 50% der Bevölkerung haben mehr und 50% haben weniger, also genau das mittlere Vermögen. Der Median gibt also ungefähr Aufschluss darüber, wie das Vermögen tatsächlich verteilt ist. Denn der Durchschnitt wird ja dadurch verfälscht, dass vielleicht manche Leute besonders viel Vermögen haben und damit dann den Durchschnitt nach oben korrigieren. Wenn der Median und der Durchschnitt stark voneinander abweichen, dann ist das Vermögen in eine bestimmte Richtung ungleich verteilt. Der Median ist also sozusagen, zumindest für die mittlere Person in Deutschland, näher an der Lebenswirklichkeit als das Durchschnittsvermögen. Beim Medianvermögen liegt Deutschland im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten auf Platz 18. Das Medianvermögen pro Kopf beträgt gerade einmal $66.735. Interessant ist dabei, dass mit Frankreich, Italien, Schweden, Slowenien und Portugal Länder, die ein geringeres Durchschnittseinkommen als Deutschland haben, trotzdem ein höheres Medianvermögen haben. Italien, Spanien und Frankreich haben sogar mit einem sechsstelligen Medianvermögen deutlich mehr als Deutschland. Halten wir also fest, Deutschland ist zwar im Durchschnitt ein relativ vermögendes Land. Andere Länder mit deutlich geringeren Einkommen spielen, was das Durchschnittsvermögen angeht, aber tatsächlich in der gleichen Liga wie Deutschland. Das Vermögen ist in der Bevölkerung also nicht sonderlich gleichmäßig verteilt, denn sozusagen die mittlere Person in Deutschland hat eher kaum Vermögen. Schauen wir uns jetzt also mal an, woran es liegen kann, dass aus irgendeinem Grund die Deutschen es nicht schaffen, ihr Einkommen in Vermögen umzuwandeln. Vermögen kommt einfach gesagt durch drei Komponenten zustande. Zum einen die Anfangsausstattung, das könnte zum Beispiel ein Erbe sein. Zweitens die Ersparnis, also was pro Monat angespart wird. Und drittens die Rendite. Die Ersparnis wiederum hängt davon ab, wie viel Bruttoeinkommen man hat, denn je mehr man hat, desto mehr kann man zurücklegen. Dann hängt es aber auch von der Steuer und den Sozialabgaben ab, denn man kann ja nur das sparen, was am Ende vom Lohn auch bei einem ankommt. Und natürlich hängt es von der Sparquote ab, also wie viel von dem, was man monatlich bekommt, auch wirklich angespart und nicht verkonsumiert wird. Gehen wir also die einzelnen Komponenten mal durch und fangen mit den Steuern an. Die OECD untersucht regelmäßig die Steuerbelastungen in ihren Mitgliedstaaten und hier schneidet tatsächlich Deutschland ziemlich spitzenmäßig ab. Ob das gut oder schlecht ist, das sehen wir gleich. Wie hoch die Steuern und Sozialabgaben ausfallen, hängt natürlich auch von der Lebenssituation ab. Deswegen vergleichen wir jetzt hier Single-Haushalte ohne Kinder und die Abgabenbelastung bedeutet Steuern plus Sozialabgaben minus Familienleistungen im Verhältnis zum Bruttoeinkommen. Deutschland ist hier in der gesamten OECD, aber auch europaweit auf Platz 2. Im Schnitt beträgt die Abgabenbelastung in Deutschland 37%. Das bedeutet umgekehrt, 63% vom Bruttolohn hat man für Konsum und Sparen noch zur Verfügung. Nur in Belgien ist die Abgabenbelastung noch höher mit 40,3%. In Italien, Portugal, Frankreich und Spanien sind die Belastungen unter 30% und in Spanien sogar nur knapp über 20%. Im Durchschnitt beträgt die Abgabenbelastung der europäischen OECD-Länder übrigens 28,75%. Das heißt, wir bewegen uns in Deutschland ziemlich weit über dem Durchschnitt. Trotzdem gibt es hier zwei gute Nachrichten. Erstens, die durchschnittliche Abgabenbelastung in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren von 43,2% auf 37,4% gesunken. Hoffen wir also mal, dass der Trend sich fortsetzt und sich die Steuerbelastung zumindest weiter an den OECD-Durchschnitt angleicht. Und zweitens, wenn man sich zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern anschaut, ist die durchschnittliche Abgabenbelastung nur noch bei 31,9%, allerdings weiterhin weit über dem europäischen OECD-Durchschnitt von 23,9%. Es gibt übrigens von der OECD zu jedem Land ein Factsheet, das die Steuerbelastung nochmal etwas detaillierter aufschlüsselt. Wenn dich das interessiert, haben wir dir das unten in der Beschreibung verlinkt. Gucken wir uns als nächstes die Sparquoten von verschiedenen Ländern an. Wir können aber direkt festhalten, an der Sparquote liegt der Vermögensunterschied zwischen den verschiedenen Ländern wahrscheinlich nicht. Hier ist Deutschland mit einer Sparquote von 11,1% zwar nicht sonderlich gut, andere Länder sind aber auch nicht besser. Spitzenreiter ist die Schweiz mit 19,3%, Schweden hat 12,7%, Luxemburg, Frankreich und Deutschland haben relativ ähnliche Sparquoten von knapp über 11%. Aber insbesondere zwei der Länder, in denen es verhältnismäßig hohe Vermögen und wenig Einkommen gibt, haben ziemlich geringe Sparquoten. Spanien nämlich nur 2,9%, Italien 1,8% und Portugal hat sogar eine negative Sparquote von 4,8%. Das bedeutet also, der durchschnittliche Haushalt in Portugal lebt von der Substanz. Ein weiterer Aspekt, der zu Vermögen führen könnte, ist neben der Sparrate, wie gesagt, auch die Anfangsausstattung, also das Anfangsvermögen, das man zum Beispiel geerbt hat. Und hier lohnt sich ein Blick auf die Hausbesitzerquote. Häufig hört man ja das Argument, dass ein hohes Vermögen in anderen Ländern damit zusammenhängt, dass es dort viel verbreiteter ist, in einer eigenen Immobilie und nicht zur Miete zu wohnen. Und auch das Wohneigentum ist natürlich Vermögen und zum einen zwingt eine Immobilie sozusagen zum Sparen, wenn sie noch nicht abbezahlt ist und zum anderen wird eine Immobilie auch eher mal weitervererbt und nicht verkonsumiert. Das würde also bedeuten, wenn jetzt die These stimmt, wenn es in einem Land sehr verbreitet ist, dass jeder eine Immobilie besitzt, dann könnte das auch dazu führen, dass insgesamt mehr Leute überhaupt ein Vermögen haben. Hier ist Deutschland tatsächlich eher das Land der Mieter, wenn man sich Zahlen von Eurostat anschaut. Die meisten Hausbesitzer gibt es in Litauen, Norwegen, Portugal, Spanien und Slowenien. In Deutschland hingegen lebt eine knappe Mehrheit zur Miete. Nur 47% der Leute haben Wohneigentum und 53% leben zur Miete. Kommen wir zum Fazit. Wir haben jetzt nur einige wenige Faktoren aufgezählt, die dazu führen könnten, dass die Leute in Deutschland vergleichsweise wenig Vermögen haben. Am Ende gibt es nicht den einen Faktor, der dazu führt, dass es in einem Land mehr und im anderen Land weniger Vermögen gibt. Frankreich zum Beispiel hat mit 63% keine wahnsinnig hohe Hausbesitzerquote. Die Sparquote in Frankreich ist mit 11,2% ähnlich hoch wie in Deutschland, dafür ist aber die Abgabenbelastung geringer als in Deutschland. Und das Medianvermögen pro Kopf ist deutlich höher. Dass aber Steuern und Sozialabgaben dafür nicht allein verantwortlich sein können, zeigt zum Beispiel Belgien. Belgien hat die höchste Abgabenbelastung aller OECD-Staaten. Die Hausbesitzerquote ist mit 73% auf dem Niveau von Italien, Spanien oder Portugal. Die Sparquote ist ziemlich gering und trotzdem ist das Medianvermögen pro Kopf mit fast $250.000 eines der höchsten in Europa hinter Island und Luxemburg. Schreibt also gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welche Faktoren besonders dafür verantwortlich sind, dass Leute kein Vermögen bilden. Überlegen wir zum Schluss noch, was wir selber machen können, um nicht nur mit dem Medianvermögen von knapp $66.000 in Deutschland in Rente zu gehen. Wie bereits gesagt, sind für Vermögen drei Faktoren wichtig, die Anfangsausstattung, Ersparnis und Rendite. Die Anfangsausstattung können wir leider nicht wirklich beeinflussen, denn wir können unsere Eltern ja nicht zwingen, uns viel zu vererben. Das brauchen sie im Zweifel selbst. Ersparnis und Rendite hingegen können wir schon beeinflussen. Dazu ist es hilfreich, dass man erstens seine Einnahmen und Ausgaben im Blick behält und das ermöglicht dann zweitens eine Sparquote, die idealerweise über 10% liegt. Und drittens soll das Geld natürlich nicht auf dem Girokonto liegen, sondern man sollte es investieren, sei es breit gestreut in einen ETF oder in eine Immobilie, Hauptsache es ist investiert. Und jetzt fragt mal in eurem Freundeskreis oder vielleicht auch dich selbst, weißt du genau, wie hoch dein Nettovermögen eigentlich ist, also dein Vermögen minus Schulden? Wir haben dazu ein Tool gebaut, mit dem sich das visualisieren lässt, nämlich den Finanzfluss Copilot. Damit könnt ihr euer komplettes Nettovermögen tracken und im Blick behalten. Und das Tracking von Vermögen ist tatsächlich für den Vermögensaufbau gar nicht so unwichtig, einfach damit man weiß, ob man gerade auf einem guten oder nicht so guten Weg ist. Und ehrlich gesagt, mich persönlich motiviert es auch immer ungemein zu sehen, wie mein Vermögen nach und nach wächst. Wenn wir das jetzt alle so machen würden, dann bekämen wir, glaube ich, das Medianvermögen in Deutschland hoffentlich auch langsam immer weiter nach oben.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.